Unsere heilige Botschaft steht geschrieben bei Jesaja im 60. Kapitel. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir, deine Söhne, sie werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Und du wirst es sehen und vor Freude strahlen, dein Herz wird erbeben und weit werden. Dann, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt, denn die Menge der Kamele wird dich bedecken. Sie werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Botschaft unseres Herrn und Gottes von Jesaja.
Lob sei dir, o Christe.
Ihr lieben Schwestern und Brüder, ich bin dankbar, immer wieder kehre ich ein und kehre ich heim und miteinander dürfen wir unseren Gott anbeten. Was ein Vorrecht, was eine Gnade. Ich habe gar keinen Text rausgesucht, sondern ich habe ihn bewusst als aus der Perikope genommen, die halt für heute vorgeschrieben ist. Ich versuche immer zu vermeiden, irgend meine Lieblingstexte zu nehmen, da läuft man schon so ein bisschen in Gefahr, dass man dann seine eigene innere Agenda auf Leute lebt. Und ich will auch nicht so verstanden werden, dass ich gewisse Texte nehme, um Menschen zu manipulieren zum Beispiel. Und dann ist es aber doch immer wieder so, dass ich denke, ach, genau das hätte ich raussuchen können. Und bin sehr dankbar eben für diesen wunderbaren Text von Abraham. Möglicherweise haben wir den Text schon mal gehört. Kapitel 12. Da sagte der Herr zu Abraham: Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtig großen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt gerühmt sein. An dir soll es sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, also sie segnen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen Israel wohlgesinnt sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und er brach auf. Und Lot ging mit ihm, sein Neffe. Abraham war so alt wie die Kommunität. Nein, das steht hier nicht. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, die begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien der Herr dem Abraham und sagte zu ihm: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bethel. Seine Zelte standen zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Auch dort baute er einen Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Dann zog er vom Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Süden. Damals aber brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus. Darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Ja, die Gedanken, die mich bewegt haben, als ich betend still geworden bin, da war zuerst die Faszination. Also es ist mächtig daneben gegangen. Ich sage nicht aus dem Plan Gottes gefallen, aber es ist mächtig daneben gegangen, dass der Wunsch Gottes nach dem weltumspannenden Garten Eden, dass das so kaputt ging, kaputt gemacht wurde durch den Angriff dunkler Mächte und durch den dunklen Gehorsam seiner Menschen. Und in der Tat, auch wenn man das äußerlich nicht gesehen hat, es wurde dunkel, es wurde Nacht. Und dann fasziniert es mich über eine unscheinbare Berufung eines Menschen im Irgendwo oder Nirgendwo. Über eine unscheinbare Berufung rollt Gott die gewaltigste Aktion der Weltgeschichte an, mischt aufs Ganze gesehen auch die Menschheitsgeschichte auf in einer Rettungsrückholaktion, in einer Lichtwerdeaktion. Es musste, und diesmal nicht in 10 Sekunden Schnelle, es musste aus dem Munde Gottes ein zweites Wort kommen und es werde Licht. Und das hat er in eine wunderbare Entwicklung mit diesem Mann Abraham gepackt, irgendeine Figur aus dem Norden Syriens etwa Richtung Irak. Also er macht einen Menschen und durch ihn ein ganzes Volk zum berufenen Werkzeug gegen die hereingebrochene Finsternis und setzt ein aufgehendes Licht für die Völker, von denen er, wir haben es vorhin gelesen, sagt, Dunkelheit liegt über dieser Erde. Finsternis beherrscht sie. Er setzt ein sonnenaufgehendes Licht dagegen für die Völker. Finsternis, das klingt poetisch, sozusagen so abstrakt jedenfalls. Es ist die Verwahrlosung des Menschen im mehrfachen Sinne des Wortes. Finsternis, das ist die Sinnentleerung. Was soll's mit diesem ganzen Schöpfungsding, wenn der Mensch dann doch nur letztlich im Mülleimer der Ewigkeit landet? Es ist der Hass, es ist der Krieg, Neid, Eifersucht, Gleichgültigkeit, Dunkelheit liegt über den Völkern. Und dann schafft Gott eine heilige Berufung und Mission, an der sich die Völker, und zwar der ganzen Welt, die Finger verbrennen können. Segen oder Fluch der Völker reflektieren das Verhalten zu Israel. Hochinteressant. Segen und Fluch der Völker reflektieren das Verhalten der Völker zu Israel. Ist nichts Neues für euch, aber schon gut, das noch mal vor Augen zu führen. Nun war Abraham, oder Abram, wie er zunächst hieß, 75 Jahre alt bei dieser Berufung. Und ich sage mal, das sind ja die Leute in unserer Gesellschaft schon lang ausgemustert und ersetzt mit dynamisch gut ausgebildeten jungen Nachfolgern. Und es ist wohl auch so, mit 75 will man da noch mal so herausgefordert werden. Da klingelt noch das Jubiläum nach, nicht wahr? Will man da noch mal herausgefordert werden? Vielleicht hat Gott eben deshalb in diesem hohen Alter, ich meine, der hätte ihn auch mit 20 oder 30 berufen können, vielleicht eben deshalb im hohen Alter, weil es von vornherein klar ist, nur mit Gott kann etwas daraus werden. Und manchmal denke ich, in jungen Jahren auch meines Dienstes, ich stand mir, oder besser gesagt, ich stand Gott denkbarerweise im Weg. Und wenn er das nicht trotzdem eingebaut hätte, ich weiß nicht, was geworden wäre. Also vielleicht eben deshalb in hohem Alter, weil es von vornherein klar ist, nur mit Gott kann was daraus werden. Und ja, ich empfinde das schon auch etwas nach, auch wenn ich noch 7 Jahre habe bis zu diesem Alter. Wenn Gott mich zu etwas ruft, dann habe ich Leidenschaft. Ruft er mich nicht und kommen nur alle möglichen Leute auf mich zu, könntest nicht, tätest du nicht, würdest du nicht, habe ich in meinem Alter kein Interesse mehr. Brauche ich nicht mehr. Ich liebe auch die Ruhe des Lebensabends. Aber wenn Gott ruft, dann breche ich mit ihm gerne auf. Also gerne heißt nicht, dass es mir keine Mühe macht, aber gerne, weil es von Gott kommt. Das ist ja der springende Punkt. Dann breche ich auf im Vertrauen auf ihn. Und wenn er will, dann möge ich noch mal Licht werden für die Menschen, zu denen er mir sendet. Soweit zu dieser Berufung. Ich möchte uns mal so ein bisschen in eine, sag ich mal, psychologische Sichtweise hineinnehmen. Die verlasse ich dann natürlich auch wieder, aber die kann sehr interessant werden. Berufungen. Also ich kenne das in meinem Leben schon, mit meiner Dienstberufung. Ich kenne das vielleicht sogar schon auch ein bisschen mit Prayerland. Ich kenne das vielleicht von außen, ohne dass ich den Anspruch habe, das zu verstehen. Von außen auch ein Stück von euch. Das heißt, bei einer Berufung kommt es zunächst in aller Regel zu einer, ich nenne es mal, Euphorie-Phase. Euphorie heißt ja, wörtlich übersetzt, das Gute, das schöne Licht bricht strahlend hervor. Und man ist motiviert unterwegs, Hingabe, Freude an der Sache, Freude an Gott, Freude aneinander, Freude an der Berufung. Und das ist gut so, hell leuchtendes Feuer. Aber dann oft kommt die Gewöhnungsphase. Also der Alltag, den lassen wir ja nicht zurück. Die Gewöhnungsphase, alles ist so irgendwie im Laufen. Und man braucht nicht mehr das Feuer wie vorher. Vielleicht bräuchte man es, aber man hat es vielleicht schon auch nicht mehr. Es ist eine Gewöhnung. Also man wohnt, Gewöhnung kommt von Wohnen, man wohnt sozusagen und richtet sich ein wohnlich. Manchmal kommt man in eine Ermüdungsphase bei einer Berufung und denkt, boah, eigentlich ganz schön anstrengend. Muss das sein? Manchmal kommt man in eine Irritationsphase. Und man weiß nicht mehr so richtig, ja, wie jetzt? Wo geht's jetzt hin? War's das? Oder irgendwie ganz anders? Irritationsphase. Vielleicht sogar eine Resignationsphase. Wo man sagt, ach, hat eigentlich keinen Sinn mehr. 75 Jahre zu alt, Abraham. Möglicherweise mischt sich auch so Menschliches hinein, wenn man Not hat, glauben zu können, dass Gott wirklich mit dem Aufbruch noch etwas vorhat und zum Ziel kommt, so eine Phase der Vermenschlichung. Also da war auf einmal die Frage, das klappt irgendwo nicht mit Sarah, könnte mir vielleicht mit der Magd ein Kind zeugen? Und tatsächlich, wir wissen, das war nicht gerade das, was die Ruhe dann im Haus gefördert hat. Bis dann tatsächlich eine neue Phase eintritt, wo man merkt, Gott ist im Spiel. Er ist da. Und er ist nicht zu Ende. Und was er angefangen hat, wird er vollenden. Also Euphorie, Gewöhnungsphase, Ermüdung, Irritationsphase, vielleicht Resignation. Lachen der Sarah, konnte nur noch lachen, als die Engel kamen und sagten, ah, übers Jahr wirst du ein Kind haben, Sohn haben. Heimlich gelacht. Die Phase der Vermenschlichung. Und dann eben dann doch die Erfüllungsphase. Ich sage das für Abraham. Also ich bin immer so dankbar, dass die Bibel so ehrlich ist und uns nichts Frommes vorspielt. Es waren Menschen mit ihren Schwächen und Fehlern und das dominierende Element war schon bei Abraham die Gnade Jesu Christi, die Gnade Gottes. Aber natürlich war er zunächst in einer Euphoriephase. Aufbruch. Gott hat zu mir gesprochen. Er hat mich ausgewählt. Er verspricht mir, was bisher noch ist, noch nicht ist, Nachkommen. Großes Volk, wie die Sterne im Himmel, wie Sand am Meer. Und dann machst du dich auf und dann kommt Tag 1, dann kommt Tag 2, dann kommt Monat 3, dann kommt Jahr 4. Und man ist gewohnt wieder. Und dann die ersten Fragen, kritischen Blicke der anderen. Vielleicht die Ermüdung. Herr, bist du es wirklich? Eben die Phase der Vermenschlichung, die Schwierigkeiten. Deswegen habe ich noch, was jetzt nicht in der Perikope angegeben ist, dass diesen letzten Satz, also er kommt dann nach Kanaan, das Land. Und da liegt es vor ihm. Endlich geschafft, wir sind da. So wie im Urlaub, wenn man irgendwo hinfliegt, wir sind da. Dann steht hier, und dann brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus. Und er suchte Zuflucht in Ägypten. Ja, was ist denn das jetzt? Jetzt ist er da angekommen, jetzt kann es doch losgehen, lieber Gott. Und dann eine Hungersnot, die kommt ja auch nicht einfach so, dass man darauf reagiert gleich, sondern sagt, oh, Hungersnot, kein Problem, Gott wird mich versorgen. Und dann hat man dann doch irgendwie nichts mehr. Geht irgendwie das Essen aus und vielleicht Getränke aus und sollen wir nicht? Oder diese ganzen Entscheidungsfragestellungen, die da drin stecken. Und irgendwann mal entscheidet sich, wir müssen hier weg. Ja, wie jetzt? Wir haben doch eine Berufung für Kanaan, für dieses Land. Wir müssen hier weg, wir verhungern. Was nützt das? Was nützt die Verheißung, wenn wir verhungert sind? Also brechen Sie auf. Asylsuchend gehen Sie nach Ägypten. Wow. Also Gewöhnungsphase, Ermüdungsphase, Irritationsphase, vielleicht Resignationsphase, da kommen alle möglichen Schwierigkeiten. Da gab es noch die Fragestellung, da war irgendwie die Sarah zu hübsch, dann wollte die ja mit verbergen da vom Pharao und so weiter. Wir kennen ja also die ganzen Geschichten. 75 Jahre aus Gottes Perspektive, Gott war für ihn der Gott der Zukunft. Der Gott der Zukunft und nicht der Vergangenheit. Die Zukunft war das Entscheidende. Es gibt ganz wenig Sätze in der Bibel, wo er herkommt. Hat einen Vater gehabt, das wissen wir aus den Namen, aber die Zukunft ist entscheidend. Gott war für ihn der Gott der Zukunft und nicht der Vergangenheit. Und ich sage mal so, den größten Glauben und die größte Kraft brauchte es in noch höherem Alter, als nochmal eine neue Phase begann. Ich merke das meinerseits schon. Also klar, vor 30, 40 Jahren, ich war voll Aufbruchsdrang, Tatendrang. Und ich erinnere mich, ich habe da eine Reise übernommen als Reiseleiter 2-3 Wochen, Kairo, Sinai, Jordanien, Petra, nach Israel rein, ohne jemals da gewesen zu sein. Ich kannte die Gruppe nicht, ich kannte eigentlich nicht mal dieses Werk, mit dem ich da unterwegs war. Ich dachte, egal, mit Gottes Hilfe geht, ging auch. Aber wisst ihr was, heute wird mir schon schwindelig, wenn ich sage, wenn ich mit einer Gruppe irgendwo wegfahre, ach, wer weiß, wo da die Toiletten sind und gibt es da das Richtige zu trinken, kriege ich da vielleicht Durchfall, wenn im Salat irgendwas ist. Weil das hat sich richtig verändert, das kennt ihr auch. Ich sehe das in eurem Lachen, wenn man älter wird. Ja, also den größeren Glauben, die größere Kraft braucht man im höheren Alter, was immer das ist, das hat schon angefangen, als nochmal eine neue Phase beginnt. Und dann, irgendwann wurde Isaak geboren und die Zukunft damit geboren, etwas ganz Neues nach langen Jahren. Und ich sage euch eines, ein Kind mischt manchmal alles auf und ich bin Gott froh, dass ich jung war, als ich Kinder hatte. Und ich höre mich jetzt schon lange diesen Satz sagen, den die Alten früher immer gesagt haben und ich darüber gelacht habe. Also die Großeltern, schön, wenn die Enkel kommen, aber schön, wenn sie wieder gehen. Ist so. Also jeder, der es hat, der weiß das. Also ein Kind mischt noch mal auf, da waren es ja noch 2, von der Hagar auch. Also 2 Kinder sind wie 3 oder 4 vom Stress manchmal. Es war ein Daueraufbruch. Er kam nicht zur Ruhe. Die Ruhe, die Verheißung der Ruhe lag woanders als in der Bewältigung der verschiedenen Phasen und Herausforderungen oder Lektionen oder wie immer wir sagen, die er lernen musste. Er wurde zu einem Nomaden. Ich habe zunächst gedacht, ja, der kommt ja schon aus einem Nomadenvolk, aber nee, so steht das da nicht, sondern er lebte eben da in Haran und dort hatte alle seine Verwandtschaft. Er war sicherlich mit Zelt ausgestattet, aber er wurde Nomade. Er hatte keine bleibende Stadt. Und das Ziel der Verheißung war zwar vorhanden, aber es zog sich und dann zog er wieder weg nach Ägypten und zog dann wieder zurück und dann die Kinder und den Stress und wie wird's jetzt und Er wusste nur nicht, wie viel Herausforderungen er zu bewältigen hatte. Und dann kam ja noch der ganz große Test. Es muss wohl Liebgewordenes, Vertrautgewordenes, Ersehntes immer wieder getestet werden. Sagst du uns das ungern und dann kann auch Böses damit anrechnen. Aber es muss vielleicht doch immer wieder getestet werden, ob uns der Inhalt dessen, was Gott uns auf dem Wege gibt, wichtiger wird als er und die Berufung selber. Also wird er herausgefordert, das Liebgewordene im Vertrauen auf den Altar zu legen. Wenn wir nur das Alte Testament kennen, denken wir, oh, wie kann der? Darf ich das mal so sagen? Das ist jetzt außerhalb der offiziellen. Vielleicht war er ja so ein bisschen ein Schlitzohr, weil er schon gelernt hatte, Gott zu vertrauen. Das wird uns nämlich nachher im Hebräerbrief verraten, viele Jahrhunderte, Jahrtausende später. Da steht schlicht, Abraham glaubte, dass Gott ihn wieder aufwecken würde. Wow. Also, da ist etwas gewachsen, Glauben gewachsen. Es kann nicht sein, dass das, was mir anvertraut war, für immer in einem Zustand des Todes bleibt. Er wird es machen, er wird auferwecken. Hat ja eine ganz große heilsgeschichtliche Bedeutung. Also er wusste nicht, was alles auf ihn zukommen würde. Was eine Herausforderung, was ein Segen aber nachher für die Welt. Wir würden doch gar nicht heute Morgen hier sitzen. Wenn er das abgebrochen hätte, keinen Glauben mehr gehabt hätte, was würden wir irgendwie Wotan anbeten oder vielleicht auch schon unser Geld oder wie auch immer. Was ein Geschenk, dass er es durchgehalten hat. Mit Gottes Hilfe, Ausbildung, Kraft, Begleitung. Also ich kann ja nicht anders, was hier ständig um Kana angeht. Ich sag mal, Hochachtung, ich habe ja versucht, auch euren Werdegang zu studieren, Hochachtung, dass ihr vor einigen Jahren, Jahrzehnten, aufgebrochen seid aus Kanaan nochmal. Das war inzwischen ja zur Heimstätte geworden. Und habt den Mut gehabt zu einem existenziellen Neuaufbruch, ohne zu wissen, was kommt, als ihr ausgeschwärmt seid. Was ein Ding. Also was eine Kraft, was eine Gottesführung und Fügung da drin steckt. Also so kommt es jedenfalls bei mir an. Und ihr dann doch wieder, so wie beim Isaak, zurückkehren dürfte und wieder haben durfte, was Gott euch hier geschenkt hat. Aber da war der noch jünger. Da war der noch jünger. Ich erinnere an die Reise, die ich da damals gemacht hatte und die ich heute so nicht mehr machen würde. Und ich glaube, trotzdem müssen wir, dürfen wir fragen, wollen wir gemeinsam hören, was Gott geboren werden lassen will für die Zukunft? Wollen wir gemeinsam hören? Für eine Zukunft, die es wieder mal so sehr und so dringlich nötig hat, dass Segensträger und Lichtträger den Weg zum Heil erleuchten und zeigen. Wollen wir gemeinsam hören, was Gott geboren werden lassen will für eine Zukunft? Und wir sind alle unterwegs in eine Zukunft. Die Frage ist nur, ist sie Gott gefüllt, Gott gespeist, Gott gegeben, Gott gesegnet? Oder laufen wir irgendwo halt in die Tage, die Wochen, in die Monate hinein? Das Licht muss wahrlich wieder hinein in eine Welt, die merkwürdig schnell so dunkel geworden ist, wie wir es uns vor 3 Jahren noch nicht hätten vorstellen können. Wow. Aber was heißt das? Wir leben in einer epochalen Zeitenwende. Äußerlich in der großen Politik, das gab es immer wieder, okay. Aber was die Zeitenwende, diese epochale Zeitenwende vor allem ausmacht, ist der dramatische Niedergang der Kirchen im Westen schlechthin. Im Sturzflug, das hätten wir auch nicht gedacht vor 40 Jahren, was aus den Kirchen wird. Also die Abwendung der Massen von Gott. Dunkelheit liegt über den Völkern zunehmend. Vielleicht war nicht mal der muslimische Sturm vor, wann war das, 1400 Jahren und darüber, also später, vielleicht war nicht mal der muslimische Sturm über die Gebiete des Urchristentums so wirkungsvoll wie die Säkularisierung der letzten Jahrzehnte in Europa und inzwischen der ganzen westlichen Welt. Dass so schnell so viele Menschen mit so langer, tiefgreifender Tradition, also im guten Sinne Tradition, in einer christlichen Vergangenheit sich so abwenden können. Das ist schon herausfordernd. Und deswegen bin ich da eben wieder bei dem Vers, den ich ganz am Anfang in der Lesung gelesen habe, Jesaja 60. Ich meine, die Frage ist ja jetzt, was machen wir draus? Wir können natürlich jammern und sagen, oh, ist die Welt schlecht geworden und gottlos geworden und die Leute wollen nichts mehr wissen, wollen ihr eigenes, ja, klar. Aber wir können auch neu wie Abraham begreifen, Gott ist ein Gott der Zukunft. Und Gott ist ein Spezialist, sich mit schwachen Menschen, mit 75-Jährigen der Zukunft zu widmen. Dazu braucht es manche Wege, manche neue Erfahrungen, neue Gedanken. Hören wir? Wollen wir gemeinsam auf Gott hören? Wir werden nichts erreichen, wenn wir aus eigenem Fleischlichkeit, hat man früher gesagt, irgendwer so, da muss man doch was machen jetzt. Das meine ich nicht. Aber wenn der Auftrag Gottes, Licht zu sein für die Welt, noch nicht zu Ende ist für uns, dann zählt ab genau jetzt die Zukunft, die sich aus der Vergangenheit heraus entwickelt. Genau ab jetzt ist die Zukunft relevant. Ja, über den Völkern liegt eine tiefe Dunkelheit. Und die Völker sind nicht mehr die irgendwo im afrikanischen Busch oder was auch immer, was man vor Jahrhunderten gesagt hat, die Völker sind zuallererst vielleicht unser Volk, unsere ehemals christlichen Völker. Ich möchte uns ermutigen mit diesem Text. Also wie gesagt, es ist mir tatsächlich immer ein Problem, wenn ich sage, was predige ich denn alles in Kanaan, damit ich nicht irgendwo meine Agenda fahre. Aber ich komme ja nicht umhin. Ich glaube, es ist die erste Predigt seit eurem 75. Jubiläum. Kann das sein? Das ist ja noch nicht lange her. Es muss ja eine Bedeutung haben. Ich habe ja immer gedacht, Abraham sei 80, habe ich jetzt erst gelesen. Mit Zahlen habe ich es ja nicht so. 75 Jahre. Aufbruch, Neuaufbruch, Weiteraufbruch. Nicht in die Resignationsphase kommen oder jedenfalls nicht darin verharren. Die Ermüdungsphase aus der Kraft Gottes überwinden. Zu sehen, was Gott sieht. Hoffnungsvoll den Blick in die Dunkelheit richten und nicht verschreckt oder resigniert. Die Dunkelheit ist unsere Spezialität, sage ich jetzt mal. Denn wer macht denn schon draußen am hellen Tag eine Kerze an? Was ein Schwachsinn. Oder Lampe. Die Dunkelheit ist unsere Spezialität. Warum? Weil das Licht immer stärker ist. Und solange wir Lichtträger für diese Welt sind, werden wir etwas bewegen. Und wir wissen, ohne Licht wächst nicht, gibt es kein Leben, gibt es keinen Fortschritt, gibt es nichts. Und nirgends kann man so gut Licht machen, wie wenn es ganz dunkel wird. Dann fällt jede... Also ich habe schon gesehen, ich habe ja einen Wohnwagen da stehen am Folgensee und bin dann oft abends am Strand. Das gegenüberliegende Ufer ist, sage ich mal, 2 Kilometer weg. Ich sehe es, wenn drüben sich einer eine Zigarette anzündet. Das würde ich im Leben nicht sehen, tagsüber. Die Nacht ist unsere Spezialität. Und für die Nacht hat Gott das Licht seiner Gemeinde geschaffen. Nicht für die Halbdämmerung oder für das Helle. Ich sage das jetzt mit großer Freude, kürzlich sagte jemand, und ich kann das mit großer Freude nachvollziehen. Wow. Also es gab dann zunächst mal Stimmen, oh, wir wie junge Generation, was wird jetzt mit uns und wie soll das werden? Wir kriegen Angst und wir haben gar keine zu. Und dann war eine Stimme, vielleicht waren es mehrere, eine Stimme drunter, die sagte, wow, was sind wir für eine begnadete Generation? Wir werden Gott jetzt noch mal anders erleben. Das Licht wird noch mal einen anderen Schein haben. Und Gott wird sich noch mal deutlich sichtbarer offenbaren. Da denke ich, so kann man auch denken. So kann man auch denken. Und diese Hoffnung weiterzutragen, gerade auch den jüngeren Generationen, ich glaube, darum geht es. Also ich schließe mit meinem kleinen Lied, das dermaßen gepasst hat, bin ich auch wie von Gottes Hand gefügt, drauf gestoßen gestern Abend. Das Ende der Nacht, das Ende der Dunkelheit. Der Morgen erwacht und das Licht strahlt weit. Die Kühle des Taus, die Schönheit des Morgensterns, die Wärme des Lichts und der Himmel strahlt. Mach dich auf, werde Licht, das die Wolken durchbricht. Sei zum Leben und Lieben und Glauben und Hoffen und Danken bereit. Sagen wir da ein deutliches Amen.